Leben, um weiter zu leben, ist das Thema für heute Morgen. Je älter wir werden, desto näher kommen wir an den Moment, wo wir diese Welt, diese Erde verlassen werden. Das wissen wir alle. Aber es sind nicht immer die Älteren, die zuerst gehen. Der Zeitpunkt unseres natürlichen Todes kennen wir nicht. Und das wissen wir auch. Wir erlebten in unserer Gemeinde, dass bereits jüngere Menschen uns verlassen haben. Zum Beispiel letztes Jahr, am 15. Januar, unser lieber Nikola Moser, Vater mit zwei Kindern. Oder im März 2021, der tödliche Unfall von Christoph und Michael Kech, einen jungen Ehepaar von 31 und 26 Jahren, das erst seit kurzem verheiratet war. Heute, sie sind alle drei bei Jesus im Himmel für die Ewigkeit und die haben es gut. Ich hatte das Privileg, in eine christliche Familie aufzuwachsen. Mein Vater war Pastor und von klein auf habe ich die Heilgeschichte von Jesus Christus gehört. Schon in jungen Jahren wusste ich, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um am Kreuz für meine Sünden, aber auch für deine Sünden zu sterben, dass wir in ihm, der am dritten Tag auferstanden ist, das ewige Leben haben und mit Gott versöhnt sind, dann, wenn wir ihn annehmen und im Glauben an ihm leben wollen. Das ist eine freie Entscheidung. Von klein auf musste ich immer meine Eltern in die Kirche folgen und ich habe an alles teilgenommen. Sonntagsschule, christliche Lager und so weiter. Aber ohne mich für Jesus zu entscheiden. Ich war nicht gegen ihn, aber ich hatte auch nicht aus ganzem Herzen ihm angenommen. Aber eines Tages änderte sich alles. Es war im Herbst 1972, als ich 15 Jahre alt war. Bei uns zu Hause, und damals haben wir in Neuchâtel gelebt, klingelte das Telefon und die Schwester von meinem Freund Blaise wollte meinen Vater sprechen. Ich war neben das Telefon, ich habe das Telefon abgenommen und sie hat gesagt, Blaise est mort. Blaise ist gestorben. Was für ein Schock. Er war ein Jahr jünger als ich, 14 Jahre, als er mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Hause tödlich verunglückte. In einer Rechtskurve war er zu weit auf die linke Fahrspur geraten und mit einem korrekten fahrenden Bus zusammengestoßen. Ich war total erschüttert und schockiert, so sehr, dass ein Teil von mir auch gestorben wäre. Und mir wurde klar, und dieses Gefühl war sehr stark, dass wir zwar ein Leben für Jesus entscheiden können, dass es aber auch einen Zeitpunkt gibt, wo es zu spät ist, wo es kein Zurück mehr gibt. Und dieses Gefühl erlebte ich sehr stark, als wäre es für mich zu spät. Und die Konsequenzen wären für die Ewigkeit. Das war der Moment, an dem ich mich entschieden habe, für Jesus zusammen zu leben. Und hier wende ich mich an Sie alle. Die Bibel sagt, heute, da ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herz nicht. Und dieser Vers wird dreimal in Hebräer 3 und 4 wiederholt, weil es so wichtig ist, sich für Jesus zu entscheiden und diese Entscheidung nicht auf morgen zu verschieben. Unser Leben hier auf der Erde ist begrenzt und Jesus meint es gut mit uns. Je älter ich werde, umso mehr habe ich den Wunsch, dem Herrn bis zu meinem letzten Atemzug treu zu bleiben. Das ist mein Wunsch, das ist auch mein Gebet. Und warum mein Gebet? Weil es nicht selbstverständlich ist. Und ich sage das, indem ich mir anschaue, was in der Bibel, was die Bibel dazu sagt. Und durch die Beispiele von Königen und Führern, die am Anfang ihres Lebens treu waren, aber leider oft ein tragisches und schlechtes Ende hatten. In der Bibel finden wir mehrere Beispiele von Menschen, die Gott am Anfang treu waren und sich am Ende ihres Lebens verändert haben und sich teilweise sogar von Gott abgewandt haben. Ich möchte einige Beispiele erwähnen, ohne auf die Details ihres Lebens einzugehen. Wie ist es möglich, so ein tragisches Ende zu haben? Ich werde später darauf zurückkommen. Zuerst Saul, er war der erste König von Israel und alles begann gut für ihn. Aber am Ende seines Lebens war er verbittert, eifersüchtig, böse und schließlich beginnt er Selbstmord. Oder Salomo, der Sohn Davids, der dritte König von Israel und einer der weisesten Männer. Er hatte auch ein tragisches Ende, obwohl der Herr ihm mehr gesegnet hatte als viele anderen. Begann er auch am Ende seines Lebens Götzen anzubeten. Oder Simson als Richter in Israel begann ebenfalls Selbstmord. Ischia, der mit 25 Jahren König wurde und 29 Jahre lang über Jerusalem herrschte, wurde am Ende seines Lebens arrogant. Joasch, der Richter, dem es bis zu Tode der Priester Jehoiada gut ging und dennoch schlimm endete. Und diese kurze Aufzählung zu beenden, noch Judas. Und er ist für mich das krasseste Beispiel von allen. Obwohl er 3 Jahre lang mit Jesus zusammenlebte und dadurch ein privilegiertes Leben führte, jeden Tag direkt vom Meister unterrichtet wurde, hat er ihm verraten für ein wenig Geld. Auch er beging am Ende Selbstmord. Und Jesus selbst sagte über ihn, es wäre besser, er wäre nicht geboren worden. Matthäus 26. Und ich erlaube mir hier eine Bemerkung zu machen. Es geht nicht darum, jeden Sonntag zum Gottesdienst zu kommen, einer Kirche anzugehören, oder sogar an sogenannte christliche Aktivität teilzunehmen, um gerettet zu sein oder zu werden. Wie ich bereits gesagt habe, wenn ich nicht Jesus Christus in meinem Herzen angenommen und eine Entscheidung getroffen habe, verpasse ich das Wesentliche, das heißt den Frieden mit Gott und die Gewissheit des ewigen Lebens. Der Apostel Paulus betont dieses Thema sehr stark und sagt, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich möchte noch kurz 2 Männer erwähnen, die nicht so lange Zeit gelebt haben und im selben Jahr gestorben sind, also im 2018. Der eine in der Schweiz und der andere in den USA. Zuerst ein bekannter und anerkannter Schweizer Berufspolitiker mit positiver Ausstrahlung und beliebt. insbesondere als langjähriger Bürgermeister einer großen Stadt. Kurz bevor er starb, hat er einen Brief geschrieben, der während der Trauerfeier verlesen sollte und der Öffentlichkeit bekannt wurde. Ich konnte seine Worte am 18. Mai 2018 in einer Tageszeitung lesen. Und der Titel hat mich aufmerksam gemacht. Er war folgendes: Ich habe fertig für immer. In seinem Brief hat er unter anderem Folgendes geschrieben: Der Tod war mir immer fern und fremd. Vor dem Tod hatte ich nie wirklich Angst. Angst hatte ich vielmehr von dem Sterben. Und weiter: Das Sterben ist nun vorbei. Ich bin fertig, diesmal für immer. Ich möchte diese Worte nicht kommentieren, aber es hat mich sehr aufgewühlt und herausgefordert, diese Zeilen zu lesen. In der Bibel lesen wir, was Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jeder kann für sich selbst in seinem Herzen antworten. Es gibt also eine riesige Hoffnung und eine große Perspektive für die Zukunft. Leben, um weiter zu leben in der Ewigkeit bei Gott. Die zweite Person ist Billy Graham, der ein weltbekannter amerikanischer Evangelist war. Sein ganzes Leben lang hat er die Vergebung durch Buße und die ewige Erlösung durch Jesus Christus gepredigt. Auch er sagte etwas im Zusammenhang mit seinem Sterben. Ich zitiere: Eines Tages werdet ihr lesen oder hören, dass Billy Graham verstorben ist. Glaubt kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich werde einfach meine Adresse geändert haben. Ich werde in der Gegenwart Gottes leben. Billy Graham hatte die Gewissheit des ewigen Lebens, weil er vom ganzen Herzen geglaubt hat, was wir gelesen haben, was in der Bibel steht, dem Wort des lebendigen Gottes. Es gibt also verschiedene Sichtweisen über das Leben auf Erden und auf das, was danach kommt. Ich möchte euch nun jetzt aus der Bibel das Beispiel eines Mannes vor Augen führen, der es nicht leicht hatte. Mehrmals hatte man versucht, ihn umzubringen. Er musste Angriffe, Kriege und Beleidigung über sich ergehen lassen und wurde sogar von einem seiner Söhne verraten. Er war unbedeutend und laut 1. Samuel 16 der jüngste von 7 Brüdern. Aber Gott hat ihn erwählt. Und wenn Gott jemanden auserwählt, ändert sich alles. Ich sage nicht, dass es alles gut und leicht wird, dass es kein Problem mehr gibt, nein, ganz und gar nicht. Aber wenn Gott mit dir ist und du dich von ihm führen lässt und bis zum Ende gehorsam bleibst, und das ist das Geheimnis, um treu zu bleiben, dann kann Gott aus einem einfachen Hirten einen König von Israel, von dem man heute noch spricht, circa 3000 Jahre nach seinem irdischen Leben. Sie haben erkannt, dass ich von König David spreche. Wir kennen die Psalmen, die er geschrieben hat, gut. Wir haben diesen Sommer 2 Gottesdienste gehabt über das Gebet mit Psalmen, den 145 und den 13. Wir kennen vielleicht weniger gut das letzte Gebet, das König David kurz vor seinem Tod gesprochen hatte. Ich schlage vor, dass wir uns dieses Gebet gemeinsam ansehen. Das wird jetzt von Claudia Etter gelesen aus der Zürcher Bibel.
Ich lese aus 1. Chronik 29, die Verse 10 bis 19. Und David lobte den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach: Gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist der, der erhaben ist über alles als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Stärke und Macht und in deiner Hand liegt es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Doch wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir noch die Kraft haben, so freigebig zu spenden? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir es dir gegeben. Denn vor dir sind wir Fremde und Beisassen, wie alle unsere Vorfahren. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, all das, was wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist aus deiner Hand gekommen und das alles ist dein. Und ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und dass du Wohlgefallen hast an Aufrichtigkeit. Ich habe dies alles mit aufrichtigem Herzen gespendet und nun habe ich mit Freude gesehen, dass dein Volk, das sich hier eingefunden hat, dir freigebig spenden will. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unserer Vorfahren, bewahre dies für alle Zeit als Sinnen und Trachten des Herzens deines Volks und richte fest auf dich. Und gib Salomo, meinem Sohn, ein ungeteiltes Herz, dass er deine Gebote, Ordnungen und Satzungen hält und alles ausführt und diesen Tempel baut, den ich vorbereitet habe.
Merci. Dieses Gebet beeindruckt mich in vielerlei Hinsicht. Aber ich möchte vorher noch ein paar Worte zum Kontext dieses Gebets sagen. König David wollte einen Tempel bauen, um dort die Tafel des Gesetzes aufzubewahren, die Gott selbst an Moses weitergegeben hatte. Aber Gott sagte zu David, warum er es nicht tun sollte. Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Du wirst meinem Namen kein Haus bauen, denn du hast vor mir viel Blut auf die Erde fließen lassen. 1. Chronik 22. David hätte beleidigt sein können und seine Pläne über Bord werfen können. Nicht dergleichen. Er hat sich mit aller Kraft dafür eingesetzt, alles für den späteren Tempelbau vorzubereiten und finanzierte sogar einen Großteil davon mit seinem Privatvermögen. Und das Volk wird auf verschiedene Weise mit einbezogen. Das Besondere ist, dass dieser Tempel die Gesetztafel beherbergen sollte, die Gott circa 500 Jahre zuvor direkt an Moses übergeben hatte. Und hier kann man ein Parallel zwischen Moses und David ziehen. Moses konnte nach 40 Jahren in der Wüste nicht in das verheißene Land zurückkehren, obwohl er sich das gewünscht hat. Und das kann man lesen in 5. Mose 3, Vers 25. Josua wird das Volk anführen. Und David wird den Tempel nicht bauen, sondern Salomo. Aber weder Moses noch David lehnten sich gegen Gott auf. sondern beide akzeptieren Gottes Wille und seine Entscheidung. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Was für eine Beispielhaftung, Haltung dieser beiden Gottesmänner. Wenn wir etwas tun, sollten wir es so gut wir können tun. Aber wir sollten nicht einen Platz einnehmen, der uns nicht von Gott gegeben oder gewollt ist. Es ist richtig, sich nicht aufzudrängen, nicht um jeden Preis den Willen des eigenen Herzens tun zu wollen, auch wenn man es fromm argumentieren könnte. Nehmen wir uns ein Beispiel an David und Moses. Jetzt komme ich zu diesem Gebet von David. Es ist für mich in erster Linie ein großes Beispiel an Demut für das, was er kurz vor seinem Tod sagte. Und ich schlage vor, dass wir uns gemeinsam noch drei Punkte ansehen. Loben, eine Ermutigung, den Herrn zu loben und anzubeten. Dankbarkeit, erkennen und akzeptieren, dass alles von ihm kommt. Und Vertrauen, sich aktiv an Gottes Plan beteiligen. Zuerst loben. David lobt vom ganzen Herzen den Herrn, der ihn sein ganzes Leben lang geführt, beschützt, vergeben und befreit hat. Wenn wir die Psalmen lesen, die David geschrieben hat, es sind über 70, können wir sehr oft all die Probleme, Ängste und Gefahren herausleben, denen er sein ganzes Leben lang begegnet ist. Er stellte auch Fragen und drückte seinen Frust und sein Unverständnis aus. Von seiner ersten Salbung in Bethlehem bis zu seiner Thronbesteigung etwa 10 Jahre später und auch danach war sein Leben von vielen Prüfungen geprägt. In seinem letzten Gebet sagt er nichts von all dem, kein Wort über seine Leiden, kein Wort über Sauls Hass, kein Wort über den Verrat seines Sohnes Absalom. Er lobt die Größe und Souveränität Gottes, anerkannt seine Macht und Güte. Verse 11: Dein Herr ist die Größe und die Macht und die Ehrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist der, der erhaben ist über alles als Haupt. 1000 Jahre später oder 28 Generationen später wird Jesus ein Nachkomme aus dem Geschlecht Davids, einige der Worte Davids wiederholen. Zum Beispiel am Kreuz, Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wiederholt in Matthäus und Markus Evangelium. Aber auch als Antwort auf die Frage seiner Jünger, wie sie beten sollen. Jesus hat uns das Gebet unser Vater gegeben. Die Macht, die Ehrlichkeit und das Reich hat Jesus ebenfalls erwähnt in seinem Gebet. Gibt David uns ein sehr gutes Beispiel eines Lobpreises. Aber wie kann es sein, dass nach 1000 Jahren Jesus Worte von David sagt? Es kann doch kein Zufall sein. Es ist allein der Geist des lebendigen Gottes, der sich von Anfang der Bibel bis zum Ende der Offenbarung und auch die letzten 2000 Jahre manifestiert. Wir sollten den Herrn jeden Tag loben, denn er ist gut. Zum Beispiel Psalm 145, der endet mit »Mein Mund verkünde das Lob des Herrn«. Oder Psalm 8, »Wie ehrlich ist dein Name in alle Landen«. Und beide Psalmen sind von David. Zweitens Dankbarkeit. Vers 14, denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir es dir gegeben. Es ist interessant zu lesen, dass David, der reiche König, viel von seinem Geld für den Bau gibt, aber dann betont, dass das, was er gibt, tatsächlich von Herrn selbst kommt. Was für ein Beispiel der Abhängigkeit und Dankbarkeit gegenüber dem ewigen Gott für alles, was wir in ihm haben. Es stimmt, dass diese Rede ganz anders klingt als das, was wir gewöhnlich hören oder erleben. Wenn ich eine Ausbildung, ein Studium und so weiter mache, die es mir ermöglicht zu arbeiten und Geld zu verdienen und ich gebe etwas von meinem Verdienst, betont auf meinem, das ist schön und gut. Aber David geht hier noch einen Schritt weiter. Von dir kommt alles, sagt er. Paulus sagte zu den Athenern, in ihm nämlich leben, weben und sind wir. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Apostelgeschichte 17. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir atmen, weil Gott allein das Leben gibt. Dass ich alles, was ich tue, tun kann, ihm verdanke. Dass ich Geld oder anderes geben kann, verdanke ich ihm. Für den Bau des Tempels hat David gegeben, aber auch das Volk hat gegeben. Und es ist ein Segen, teilen zu können und in die Pläne des Herrn eingebunden zu sein. Unsere Möglichkeiten angepasst, das zu geben, was er uns auf Herz sagt. Und hier als Gemeinde befinden wir uns in der Renovierung, Umbau. Es wird langsam sehr konkret. Und jeder kann nach seinen Möglichkeiten am Werk unserem Herrn teilnehmen. Was für eine Ehre, Teil von Gottes Plan zu sein. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn von dir sind wir Fremde und Beisassen, wie alle unsere Vorfahren. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung, sagt David. Unser Platz wird einmal im Himmel sein, bei und mit unserem Herrn und Erlöser. Es ist der Herr allein, der das Herz des Menschen erforscht und der die Rechtschaffenheit des Herzens liebt. Niemand kann sich Gott gegenüber verstellen. Üben wir uns darin, in Dankbarkeit gegenüber Gott für alles, was wir tun und haben, wie David in einem Psalm sagt, schaffe mir Gott ein reines Herz. Und jetzt noch das Vertrauen. Und als letzter Punkt wollen wir unser Vertrauen in ihm setzen. Wenn wir älter werden, haben wir immer weniger körperliche Kraft. Ich merke es auch bei mir. Und wenn wir nicht mehr auf einer Baustelle gehen können, um Ziegelsteine zu tragen, haben wir immer noch die Möglichkeit zu beten. Und David betete für seinen Sohn, der das Werk des Herrn fortsetze. Er bittet um ein ungeteiltes Herz, damit er die von Herrn gegebenen Gebote und Vorschriften beachtet. Und das ist der Weg, um den Herrn bis zum Ende treu zu bleiben. Lassen wir uns dies zu unserem persönlichen Gebet machen, um treu auf Kurs zu bleiben. Beten wir auch für die Jüngeren, für diejenigen, die Verantwortung tragen und das Werk des Herrn fortsetzen werden. Ich komme zum Schluss und möchte kurz drei Punkte wiederholen, die wir gemeinsam betrachtet haben, damit wir bis an das Lebensende durch die Gnade des Herrn auf Kurs bleiben. Erstens. Alles beginnt mit der Entscheidung, Jesus in seinem Herzen anzunehmen und jeden Augenblick eines jeden Tages mit und für ihn leben zu wollen. Und wenn jemand diesen Schritt noch nicht gemacht hat, warten Sie nicht bis morgen mit dieser Entscheidung. Und nachher, vorne gibt es Leute, die werden mit dir beten. Zweitens, wenn ich eine Ausbildung erfolgreich abschließen möchte, bei der Arbeit effizient oder im Sport meiner Wahl erfolgreich sein will, muss ich Disziplin haben. Im geistlichen Leben ist es genauso. Wenn ich die Anweisungen und Gebote, die laut der Bibel nicht schwer sind, halten will, indem ich das Wort Gottes lese und darüber nachdenke, muss ich auch Disziplin haben. Bitte Gott darum. Und drittens, die Liebe zu ihm und zu meinem Nächsten bewahren. Dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, das mich auch den Glauben an ihm bewahren lässt. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und tun, was er gebietet. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und das beste Beispiel dafür ist Jesus selbst, wenn er uns sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Leben, um weiter zu leben, das ist das kostenlose Angebot, das Jesus dir heute macht. Denn wer mich gefunden hat, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt beim Herrn. Amen.